Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Die letzten Kapitel des Richterbuches beschreiben eine dunkle Zeit in der Geschichte Israels, die gekennzeichnet ist von Götzendienst und geistlichen Irrwegen, von Gier und Selbstsucht, von Gewaltbereitschaft und offener Gewalt im Volk. Eine Gewalt, die sich vor allem gegen Frauen richtet. Die Verantwortlichen im Volk, die Männer, sie gehen nicht den Weg des Herrn, nämlich Recht und Gerechtigkeit zu üben, sondern sie nehmen das Recht in ihre Hand und sprechen sich selbst Recht zu. Oder wie es der Autor des Richterbuches im letzten Satz zum Ausdruck bringt, jeder tat, was recht war, in seinen eigenen Augen. Die Geschichte von Naomi und Ruth, sie ist so ganz anders. Zwei Frauen, die in Zeiten schweren Leides und bitterer Not füreinander da sind, die sich füreinander sorgen, aufopfern, sich hingeben. Herzlich willkommen zu Glaubengeschichten. Zu einer Geschichte, die in der Zeit der Richter einzigartig ist und Liebe und Barmherzigkeit zum Ausdruck bringt, wie keine andere Geschichte zuvor. Wir lesen weiter. Und zwar an der Stelle, an der wir in der letzten Episode stehen geblieben sind. Sie erinnern sich, Naomi kehrt mit Ruth zur Zeit der Ernte zurück nach Bethlehem. Diese Zeit dauert so circa 2 Monate. Und nach der Zeit der Ernte heißt es in Ruth Kapitel 2, Vers 23, so hielt sie sich denn zu den Mägden des Boas, um Ehren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Und dann geschieht jetzt wieder das, was ich vorher erwähnt habe, wie diese zwei Frauen füreinander da sind und sich umeinander sorgen. Naomi sagt in Kapitel 3, Vers 1, meine Tochter, also Ruth, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Sie leidet darunter, dass diese junge Frau Ruth an sie gebunden ist, als eine ältere Frau, Witwe, und sie dadurch nicht die Möglichkeit hat, eine eigene Familie zu gründen, einen Mann zu heiraten, Kinder zu bekommen. Und sie sagt, sollte ich dir eben nicht diesen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Und sie ermutigt ihre Schwiegertochter, dass sie auf Boas zugeht. Und nach der Zeit der Ernte, als er auf der Tenne Worfelt, in der Nacht auf ihn zuzugehen und ihm zu sagen, hier bin ich, du bist einer unserer Löser. Du könntest derjenige sein, der nach dem Brauch und der Sitte und dem damaligen Gesetz mich heiratet, wenn du es willst. Hier bin ich. Ich bin bereit. Und es ist so schön zu merken, wie eben Naomi jetzt nicht das Recht für sich selber rausnimmt, diejenige zu sein, die geheiratet wird, denn sie wäre dem Gesetz nach diejenige, die dran wäre, sondern sie lässt dieses Recht vorbeiziehen und ermöglicht es ihrer Schwiegertochter und sagt, hey, du sollst eine Familie gründen, du sollst einen Mann finden. Möglicherweise könnte es Boas sein, wenn er es will und wenn er sich dafür entscheidet. Und es ist so schön, wie Naomi die Ruth in diese neue Rolle sozusagen schon mit hineinnimmt, indem sie zu ihr sagt, bade dich, salbe dich, leg deine besten Kleider an. Und das alles, obwohl es nicht notwendig wäre, denn sie geht da in der Nacht hin, er hat gegessen, er hat getrunken, er schläft, sie soll sich einfach nur an sein Fußende hinlegen und wartet, wie er sich entscheiden. Also sie soll ihn jetzt nicht irgendwie verführen oder schon einfangen mit ihrer Weiblichkeit oder mit ihrer Schönheit, ganz und gar nicht. Aber Naomi sagt so, du bist schon diese Frau. Auch wenn du dich nicht so wahrnimmst und wenn du das nicht von dir selber glaubst. und wenn es sich noch nicht so anfühlt und wenn du es vielleicht gar nicht denken könntest und dich möglicherweise anfängst damit abzufinden, dass du eine Witwe bist, eine Ausländerin, eine Fremde, gebunden an eine ältere Witwe und dass wir hier mit diesem Schicksal irgendwie klarkommen müssen, Jahr für Jahr denen hinterher zu laufen, die gerade die Ernte einnehmen und von dem, was übrig bleibt, leben müssen. Sagt, ich sehe das in dir, Ruth. Es ist möglich, dass du Boas Frau wirst. Und ich möchte, dass du das jetzt schon heute annimmst und so erlebst. Und es kommt ja nicht so ganz raus, aber beide Frauen gehen in dieser Situation ein hohes Risiko ein. Naomi geht das Risiko ein, dass wenn Ruth einen Mann findet, sei es jetzt der Boas, dass möglicherweise die Bindung zwischen den beiden, die Beziehung, die die beiden haben und die sie jetzt gehalten hat und auch halten würde in der Zukunft, dass die bricht oder sich verändert. Weil Ruth dann sagt, du, ich habe jetzt einen Mann und du und ich habe jetzt Kinder und sie eben von ihr weggezogen wird. Aber offensichtlich ist Naomi bereit, diese Beziehung, Anführungszeichen, aufs Spiel zu setzen, um eben Ruth zu ermöglichen, dass sie eine Familie gründet. Die Ruth ihrerseits, sie geht auch ein hohes Risiko ein, denn sie geht in der Nacht zu Boas, legt sich hin, sie sagt hier in Vers 8, und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende, also bemerkt, dass sie da ist, und er sagte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Ruth, deine Magd, so breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Und in dem Augenblick könnte man sagen, ja, aber wo ist denn jetzt da das Risiko? Ja, das ist ein großes Risiko, denn sie weiß nicht, wie wird er reagieren. Er kann sagen, ja, und? Was habe ich damit zu tun? Wer bist du? Was willst du von mir? Ich habe überhaupt keine Lust, mich auf dich einzulassen, dass ich dein Mann werden könnte. Das wäre vielleicht noch eine, sagen wir mal, Form der Absage, die zwar innerlich wehtut, aber die man vielleicht irgendwann verkraftet. Aber was ist, wenn er diese Situation ausnützt? Als Mann, als der Stärkere, als derjenige, der ihr Gewalt antun kann, sie missbrauchen kann, sie bloßstellen kann, sie benutzen kann, um dann wieder links liegen zu lassen? Und wer soll ihm das denn verwehren? In einer Zeit, in der man so mit Frauen umgeht. Und sie ist außerdem eh nur eine Ausländerin, eine Fremde. Mit ihr kann man es ja machen. Sie wird ja von niemandem geschützt. Wer soll sich denn für sie einsetzen? Er kann sie nehmen und dann Alarm schlagen und sagen, oh Gott, sie hat versucht, mich zu verführen. So sind sie, die Moabiterinnen. Naomi geht ihr Risiko ein und Ruth geht hier ein hohes Risiko ein. Ja, man könnte sagen, aber sie weiß doch, dass Boas nett ist und er ist ihr doch begegnet. Sie ist ihm begegnet auf dem Feld und er hat sich um sie gekümmert und hat ihr auch was gegeben und hat sie beschützt und hat gesagt, bleib doch hier und keiner soll dir was zuleide tun. Alles schön und gut. Aber es bleibt ein Risiko. Aber sie geht ihren Weg. 3, Vers 10. Da sagte er, und jetzt reagiert Boas. Und die Frage ist in der Tat, wie wird er reagieren? Denn eingangs habe ich es erzählt, die Zeit der Richter war durchaus eine Zeit, in der man mit Frauen nicht so sorgsam umgegangen ist. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Und er sagte, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Und ich habe da kurz innegehalten, was, wie, was meint er denn? Deine zweite Treue oder deine letzte Treue, welche Treue meint er denn zuerst? Und die hat er eigentlich formuliert in ihrer ersten Begegnung, Ruth Kapitel 2, ab Vers 11. Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deine Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Das ist Treue. Du bist mitgegangen. In der Zeit des Leides und der Not hast du dich nicht abgewandt, sondern bist mit deiner Schwiegermutter mitgegangen. Und jetzt deine letzte Treue, indem du nicht irgendwelchen Männern nachgelaufen bist, jungen Männern, reich oder nicht reich. Und er war doch derjenige, der ihr das gesagt hat, dass sie das eigentlich machen soll. Ruth Kapitel 2. Vers 21, da sagt Ruth, berichtet ihre Schwiegermutter, was sie so erlebt hat. Und sie sagt, schließlich hat er noch zu mir gesagt, also mit er ist der Boas gemeint, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Und wenn sie mitgelesen haben, dann wissen sie, dass dieses Halten mehr ist als einfach nur so, halt dich mal an sie, damit du den Weg nicht irgendwie verlierst, sondern da geht es um dieses Halten, um dieses Einssein, um dieses ganz Nahsein, um dieses Verbundensein, eben wie Mann und Frau sich aneinander halten. Dieser Vers aus 1. Mose Kapitel 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und sie werden zu einem Fleisch werden. Häng dich dran, Ruth, gib dir noch so einen Hinweis, da sind die Jungs. Einer von denen wird schon so offen sein, oder einer wird dir gefallen oder umgekehrt und ihr werdet ein Paar werden und dann hast du eine bessere Zukunft. Aber er sagt zu ihr, das hast du nicht gemacht, sondern sie bleibt bei ihrer Schwiegermutter. Beziehungsweise sie geht nicht einfach ihren Weg und sucht sich den nächstbesten, damit es ihr besser geht. Es funktioniert so nicht. Zumindest nicht in der damaligen Zeit, in der es eben Sitte war, in der es Gesetz war, dass wenn sie nochmal heiratet, dann zuerst die Schwiegermutter, und sie erwähnt es ja auf dem Weg zurück nach Bethlehem in Kapitel 1. Zunächst würde die Schwiegermutter heiraten. Wenn sie Kinder bekommt, dann würden diese Kinder, wenn es Jungs sind, dann eben eine Ruth oder eine Orpa heiraten. Das heißt, sie muss erst mal warten, bis die Situation der Schwiegermutter sich klärt. Und dann wäre sie dran. Und dann eben auch nicht irgendeinen Mann, sondern eben einen von den Lösern. Und das macht sie, ganz im Stillen. Sie bleibt bei ihrer Schwiegermutter, sie hält diese Spannung aus und sucht sich nicht ihren eigenen Weg und erhebt es hier hervor und sagt, deine letzte Treue, sie ist noch schöner. Sie ist noch schöner als die erste. Vers 11, und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist oder eine Frau der Kraft. Also es spricht sich rum, was du für eine Frau bist. Dein Ruf ist bekannt hier im Ort. Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch gibt es da auch noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich? Also es gibt noch einen anderen, der dich eben lösen könnte, den du heiraten könntest. Der ist sogar noch näher dran. Der hat noch mehr Anrecht auf dich als ich. Bleib heute Nacht hier und es soll am Morgen geschehen. Wenn er dich lösen will, gut, so mag er dich lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich. So wahr der Herr lebt. Bleib liegen bis zum Morgen. Das heißt, er ist bereit, diesen Schritt zu tun. Auch wenn wir uns vielleicht wünschen würden, dass dann noch mehr so durchkommt, vielleicht an Zuneigung oder an Sehnsucht. Wir wissen ja nicht, wie steht er denn zu ihr. Aber er sagt, ich löse dich, so wahr der Herr lebt. Aber ich kann auch nicht an eben dem Gesetz vorbeigehen und es einfach machen. Wir müssen zunächst mal den fragen, der noch näher dran ist. Da blieb sie an seinem Fußende liegen bis zum Morgen. Doch bevor einer den anderen erkennen konnte, stand sie auf, denn er sagte sich, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und da merken wir, es war nicht eben ungefährlich, dass sie dort ist. Wenn es sich anfängt rumzusprechen im Ort, sie war auf der Tenne bei Boas. Was haben denn die zwei da gemacht? was läuft denn da zwischen den beiden? Und schon ist der Ruf ruiniert oder zumindest angeknackst. Und er sagt, es darf nicht bekannt geben, dass du hierher gekommen bist. Was er wiederum auch zeigt, dass er die Situation hätte ausnutzen können. Denn er war in der stärkeren Position. Sie war diejenige, die ganz demütig und verwundbar, in einer verwundbaren Situation eben sich an sein Fußende hingelegt hat und gesagt hat, hier bin ich. Hier bin ich. Und er sagte, gib das Umschlagtuch her, das du umhast, und halte es auf. Und sie hielt es auf und er maß 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf. Dann ging er in die Stadt. Diese Fürsorge, die er für sie hat, und nicht nur für sie, sondern auch für die Naomi, das ist dieselbe Fürsorge, die er auch schon in der Zeit der Ernte bewiesen hat, als sie sich zum ersten Mal begegnen. Da gibt er ihr auch Weizen mit, so dass sie es mit nach Hause nehmen kann zu ihrer Schwiegermutter. Also nicht jedermann in dieser Zeit ist ein ruchloser Mann. Es gibt die ehrbaren Männer, die Würde haben und die einen rechten und gerechten Weg gehen. Und Boas ist wohl einer von ihnen. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, die sagte, wie steht es mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte, und sagte, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Da sagte sie, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Und ich dachte mir, weiß die Naomi nicht, dass es noch den anderen Löser gibt, der ihnen sogar noch näher steht? Das heißt, vom Gesetz her eben als erster dran wäre, um Ruth zu heiraten? Oder will sie es gar nicht wissen, dass der da ist, sondern sie möchte, dass Boas derjenige ist, der Ruth heiratet. Oder umgekehrt, die Ruth soll Boas heiraten. Denn das ist ein Mann, der es wert ist, geheiratet zu werden. 4 Vers 1. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dort hingesetzt. Das Tor als der Ort in der Stadt, wo Recht gesprochen wird oder wo eben Männer zusammenkommen und die Geschicke der Stadt entscheiden. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er, komm herüber, setze dich hierher, du so und so. Und ich musste kurz schmunzeln, als ich das las, wie du so und so. Hat er keinen Namen oder will der Autor uns den Namen gar nicht sagen? Weil er sagt, der soll gar nicht bekannt werden, weil wir wollen gar nicht, dass er Teil der Geschichte wird. Das ist ein Herr so und so. Und er kam herüber und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher, und sie setzten sich. Also das Ganze wird jetzt öffentlich, es wird offiziell. Er, Boas, der andere Mann, der Herr so und so, der andere mögliche Löser, 10 Männer, die da zusammenkommen, um jetzt hier eine Entscheidung zu treffen oder auch eine Entscheidung zu bezeugen. Und er sagte zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Naomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Ohr eröffnen und vorschlagen, erwerb es im Beisein derer, die hier sitzen, und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Wenn du es lösen willst, löse. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mir mit, damit ich es erkenne. Boas geht seinerseits ein Risiko ein. Also, wenn er die Ruth möchte und sie als Frau will, dann ist das jetzt der Augenblick, wo er loslassen muss, wo er ein Risiko eingehen muss, weil er nicht weiß, wie wird dieser Herr so und so sich entscheiden. Er kann ja sagen, gut, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, ich will es, ich will das Feld lösen und Ruth heiraten. Und dann? Aber er hält die Spannung aus. Vers 4, zweiter Teil. Denn außer dir ist niemand zum Lösen da und ich komme erst nach dir. Er sagte, ich will es lösen. Und für alle, die jetzt hofften, dass Boas und Ruth zusammenkommen, ist es der Augenblick, wo man sich denkt, okay, nein, nein, wieso denn? Warum sagst du, ich will es lösen? Bitte nicht. Da sagte Boas: An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben und den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Also, wir befinden uns ja in so einer Art Verhandlung, scheint es, und er packt ja nicht von Anfang an das Ganze aus, also das ganze Paket, sondern er sagt erstmal, du, es geht erst hier um dieses Feldstück. Und dass er sagt, gut, das Feld, das will ich haben, das ist gut, ich will es lösen. Ja, aber an dem Feld dran hängt ja noch die Moabiterin Ruth. Und das ist mit einer Aufgabe verbunden. Sie muss deine Frau werden und du musst eben den Namen des Verstorbenen weiterführen, des Elimelech und seines Sohnes. So das Kleingeschriebene, so das, was nicht sofort sichtbar ist. Habe mich gefragt, warum er das denn macht. Geht er da nicht ein Risiko damit ein, dass er zuerst Ja sagt und dann sagt, gut, dann nehme ich die auch noch mit, von mir aus, wenn die da dranhängt? Oder will es wissen, richtig rauskitzeln, woran hat denn der Mann Interesse? Nur an das Feld und damit möglicherweise verbundener Reichtum oder eben auch an Ruth als Mensch und der daraus sich ergebenden Verantwortung? Vers 6, da sagt der Löser, dann kann ich es nicht für mich lösen. Sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für dich meine Lösungspflicht. Denn ich kann wirklich nicht lösen. Und der tritt jetzt zurück und sagt, nein, 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 das geht nicht. Und bringt als Grund vor, dass er dann sein eigenes Erbteil zugrunde richtet. Hat er keine Frau? Hat er noch keine Nachkommen? Würden dann die Nachkommen, die er hat, eben dann in der Linie Elimelech sein und nicht mehr seinen Namen fortführen? Auf jeden Fall entscheidet er sich dagegen. Vers 7. Früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, Folgendes. Dies. Der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihn den anderen und das galt als Bezeugung in Israel. Als nun der Löser zu Boas sagte, erwirb es dir, zog er seinen Schuh aus. Da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Naomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Die Sache ist beschlossen im Tor in der Stadt mit 10 Männern, die da sind und auch Volk, das sich möglicherweise dann im Laufe des Gesprächs da versammelt hat und das Ganze ist bezeugt, die Sache ist entschieden. Und alles Volk, das im Tor war und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rachel und wie Lea, die beide das Haus Israels gebaut haben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Jetzt kommt der Segensspruch von denen, die da sind. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peres werden, dem Tama, dem Juda geboren hat. Segen komme über dich für diese Entscheidung, die du getroffen hast. Dafür, dass du Verantwortung übernommen hast und nicht diese Verantwortung gescheut hast, so wie der Herr so und so, füge ich jetzt selber hinzu, der gerne das Feld gehabt hätte und damit verbunden mehr Land und mehr Reichtum, aber nicht die Frau. Aber Boas ist ein Mann, der diesen Weg geht, die Verantwortung übernimmt und sie sagen, Gott segne dich dafür, Gott schenke dir Nachkommen und sie sollen eben so sein wie Rachel und Lea, die diejenigen sind ja, die die 12 Stämme gezeugt haben. Vers 13, so nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Übrigens, das ist das erste Mal, dass in dem Buch Ruth davon gesprochen wird, dass der Herr handelt. Sonst sind es ja immer nur Menschen, die über Gott sprechen. Die Naomi spricht darüber, was Gott ihr angetan hat oder dass Gott sich gegen sie gewandt hat. Oder Boas spricht den Segen Gottes seinen Mitarbeitern zu, als er auf dem Feld ankommt und so weiter. Die Männer jetzt hier in dem Tor, die Zeugen sind, die wünschen ihm den Segen Gottes und der Ruth und sagen, der Herr mache dies oder der Herr machte das. Aber jetzt sagt der Autor, spricht darüber, dass Gott aktiv wird. Der Herr schenkte ihr eine Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi, die übrigens es nicht angenommen haben, dass sie die Mara ist, nämlich die Bittere, sondern für sie ist sie immer noch die Naomi, die Wonne, die Liebliche. Gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Naomi, diese dunkle Zukunft, die du für dich gesehen hast, die ist so nicht eingetreten, sondern nein, schau, du hast einen Löser gefunden. Du hast einen Nachkommen, du hast einen Sohn und er wird für dich in deinem Alter dich versorgen, was damals ja eben auch die Aufgabe der Kinder waren, sich um die Eltern zu kümmern. Ein Erquicker der Seele, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, Liebe im Zentrum dessen, was diese zwei Frauen ausmacht oder ihre Beziehung, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihrem Schoß und wurde seine Amme. Sie konnte sich nicht mehr eine Zukunft vor Augen malen, die eine gute Zukunft wäre. Deswegen sagt sie doch am Anfang zu ihren Schwiegertöchtern, kehrt zurück, warum wollt ihr? Ja, Kapitel 1, Vers 13, nicht doch, meine Töchter, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Warum wollt ihr dieses Leid teilen? Es wird ein schweres und ein unglückliches Leben werden. Und jetzt hat sie diesen kleinen Jungen auf ihrem Schoß und ist freudig. Und alle freuen sich und rühmen den Herrn und sagen, was hat Gott für dich getan? Oder Ruth, die dich liebt, sie ist doch viel mehr wert als 7 Söhne. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed, so viel heißt wie Diener. Der ist der Vater Isais, der des Vaters Davids. Und wir merken, nicht nur dieser Sohn wird geboren, sondern der hat einen Sohn und der hat wiederum einen Sohn. Die Geschichte geht weiter. Sie hört nicht auf. Die Geschichte geht weiter. Und ganz zum Schluss nimmt uns der Autor mit in eine Zukunft hinein und er sagt, dies ist die Geschlechterfolge des Peres. Peres zeugte Hesron und Hesron zeugte Ram und Ram zeugte Aminadab und Aminadab zeugte Nachschon und Nachschon zeugte Salmon und Salmon zeugte Boas und Boas zeugte Obed und Obed zeugte Isai und Isai zeugte den David und es wird weitergehen. Leben ist möglich. Es gibt Leben. Und er nimmt uns mit in eine Zukunft, die wir noch nicht kennen. Und diese Geschichte bleibt mit der Fragestellung, wer ist denn David? Diese Antwort wird kommen. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen, viel Freude beim Lesen und vor allem, wenn Sie in eine Zeit der Not und des Leides erleben, wenden Sie sich an Gott und bleiben Sie dran. Gott wird Leben schenken. Bis dahin, alles Gute Ihnen.